Ich will jetzt ein bisschen auf die Frau eingehen, und zwar nicht primär auf die gesamten Miktionsstörungen, sondern eigentlich auf die Inkontinenz der Frau. Das ist ein, wie wir gehört haben, ein alltägliches Thema, und ich habe dem Ganzen aber ein Fragezeichen hinten angestellt, weil es ist zwar das Thema vielleicht alltäglich, aber nicht unbedingt die Diagnostik und nicht unbedingt die Behandlung des Ganzen. Wie definieren wir eigentlich die Inkontinenz? Das ist natürlich für Mann und Frau im Prinzip gleich, und da gibt es eine sehr schöne Definition von der Kontinenzgesellschaft, von der internationalen, und zwar: die Inkontinenz ist ein ungewollter Harnverlust, der auch objektivierbar ist, also wir können das messen, und in einem Ausmaß, dass er hygienische und aber auch soziale Probleme verursacht. Wie gesagt, der Vortrag heute ist über die Inkontinenz der Frau, die weibliche Harninkontinenz, und den Mann werde ich weitgehend ausblenden, obwohl ich sicher ein, zwei Sachen dazu sagen muss, die man als Vergleich heranzieht. Welche Arten der Inkontinenz kennen wir denn? Da gibt es eine ganze breite Palette, und zwar gibt es einmal primär mal die Dranginkontinenz. Das ist das, was wir auch im Fachjargon die ORB wet, also die nasse, überaktive Blase nennen. Dann gibt es die Belastungsinkontinenz, das hat man früher als Stressinkontinenz bezeichnet, und eine Mischform aus den beiden, das heißt, das ist die Mischinkontinenz. Das sind die drei Themen, auf die ich im Prinzip in diesem Vortrag eingehen will. Ein bisschen rot herausgestrichen habe ich noch die extrauretrale Inkontinenz. Das ist eine Sache, die man sicher sich anschauen muss, wenn man mal ein kleines Mädchen hat, das ständig Harn verliert. Da muss man auch immer an einen ektopen Ureter denken, also eine Harnleitermündung, die vielleicht nicht in der Blase, sondern in der Harnröhre oder auch in der Scheide mündet. Die weibliche Inkontinenz teilt sich jetzt einmal, das ist einfach studienmäßig erhoben, in verschiedene Gruppen auf. Wir haben so etwa ein Drittel von einer reinen Belastungsinkontinenz, vielleicht ein bisschen mehr. Die reine Dranginkontinenz ähnlich, gering weniger. Mischinkontinenz 20-40% und die anderen Formen sind dann so im Bereich von 5-10%. Das heißt, 25% aller Frauen sind in ihrem Leben irgendwann einmal von einer Inkontinenz betroffen und bei Männern sind das nur 10%. Wichtig ist aber, dass wir am Anfang alle einmal inkontinent sind. Am Anfang des Lebens steht einfach eine Inkontinenz, weil wir werden geboren und da steht einmal die Windel am Anfang. Und wir können hier oft nicht sagen, ist das jetzt ein Bub oder ein Mädchen. Naja, vielleicht kann man es noch an der Windelfarbe selber erkennen, aber von den Kindern her weiß man es jetzt einmal prinzipiell nicht. Die Kontinenz wird nämlich erst gewährleistet im Laufe unseres Lebens, und zwar durch die Entwicklung der Blase, dann durch die Entwicklung der zentralen Steuerung von dem Ganzen und aber auch durch unser Sozialverhalten. Wieso das Sozialverhalten? Im Vorschulalter beginnen nämlich schon die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das heißt, die Buben sind biologisch ein bisschen später dichter als die Mädchen. Und das Ganze sieht man auch beim Bettnässen. Die Prävalenz beim Bettnässen ist bei den Buben doch deutlich höher, mit ca. 6%, als bei den Mädchen. Und die sozialen Unterschiede, das sieht man schon eben im Vorschulalter. Bei den Buben gilt das Thema, die ganze Welt ist unser Klo. Ja, da wird Wettpinkeln gemacht und da ist einfach überhaupt keine Hemmung da. Ganz anders bei den Frauen. Hier, die junge Dame, man sieht sie nur, wenn man den Pfeil auf den Busch stellt, hat einmal das Problem, dass sie sich eigentlich nicht so leicht entblößen will. Man muss sich in der freien Wildbahn hinsetzen, man hat Angst, gesehen zu werden. Das heißt, die Mädchen müssen ja auch schon sitzen von ihrer Physiologie her. Und im Vergleich zu den Buben müsste das Ganze entspannt sein. Das heißt, wenn irgendwo ein Klo relativ grauslich ist, dann schreckt das viele ab und sie wollen gar nicht gehen. Zum Beispiel hier die Schule. Auf einem Schulklo ist es so, dass wenn man so ein Schulklo hat, ja, dann gibt es Studien, dass 80% von Kindern gar nicht einmal aufs Klo gehen, was die große Seite angeht, und 25% wollen während der Schulzeit gar nicht einmal auf die kleine Seite gehen. Und das ist schon ein Problem, wenn die Schule dann 6-7 Stunden dauert. Das heißt, man hat Angst, dass man beobachtet wird, hinsetzen kommt auf so einem Klo gar nicht in Frage, und diese hockende Position, diese Abfahrtshocke, wo man den ganzen Beckenboden anspannt, das wird dann zur Normalposition. Und das ist genau der Punkt, wo sozusagen der Grundstein gelegt wird für spätere urodynamisch relevante Befunde, die ja eben zu Störungen führen können. Diese Hockstellung führt nämlich zur Resthahnbildung bei den Frauen. Und Man sieht, dass diese Frauen bis zu 150% mehr Restzahn haben, wenn sie hocken, als wenn sie sitzen. Der Beckenboden, das sieht man hier ein bisschen in diesem EMG, das mitläuft, wird angespannt, weil der kann gar nicht locker lassen, wenn man nicht sitzt. Es ist mittlerweile jetzt so, dass Mann und Frau sozusagen kontinent sind, also die Kinderphase und die Jugendphase ist abgeschlossen und sie sind geschlechtsreif. Ja? Das heißt, wir befinden uns also hier in dem Bereich, wo die Leute zwischen 20 und 30 sind. Und hier entwickeln sich dann die Voraussetzungen für wieder die später auftretende Inkontinenz, weil sich hier die urodynamischen Parameter ein bisschen auseinanderentwickeln beginnen. Man sieht, dass die Resthahnbildung und der Detrusordruck, also der Druck, mit dem uriniert wird, beim Mann im Alter ab 40 schon höher sind und auch die Resthahnbildung höher ist. Bei der Blasenkapazität sind beide aber eigentlich noch gleich. Ja? Das heißt, die Harnflussgeschwindigkeit von den Männern nimmt zwar ab, aber die Blasenkapazität ist bei beiden Patientengruppen noch gleich. Wenn wir jetzt diesen Uroflow uns anschauen, das ist hier ein Bild von einer Harnflussmessung, 43-jähriger Patient, weiß man jetzt eigentlich auf dem Bild nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Beim EMG, wenn man sich das dazu anschaut, sieht man hier, dass der Beckenboden angespannt ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier eine Dyskoordination vom Beckenboden, das was ich zuerst mit der Hockstellung angesprochen habe, vorliegt. Und bei einem Mann wäre das Ganze ein altersentsprechender Flow, wenn jetzt nicht dieser Beckenboden hier unten wäre. Eine glockenförmige, etwas weitere Flowkurve. Bei der Frau hingegen ist das ein pathologischer Befund. Hier habe ich eine Sphinkter-Detrusor-Dyskoordination und durch diese Beckenbodenaktivierung kann man davon ausgehen, dass sie einfach kneift beim Urinieren und deswegen hat sie oft rezidivierende Harnwegsinfekte. Das ist einfach oft die Voraussetzung für eine Speicherstörung. Diese Harnwegsinfekte treten auf und was passiert dann im Alltag? Diese Patientinnen werden ständig antibiotisch behandelt. Wir empfehlen solchen Patientinnen ein Biofeedback statt einer dauernden Antibiotikatherapie. Und wenn man das Biofeedback durchführt, dann sieht man hier zwar, dass der Beckenboden noch immer nicht ganz entspannt ist, aber dieselbe Patientin hat plötzlich ein ganz anderes Harnflussbild. Das ist einfach viel schneller und zieht sich nicht so in die Länge wie bei einem Mann, der einfach auch schon einen schlechteren Harnfluss hat und einfach eine höhere Obstruktion unten. Jetzt haben wir so ein paar Basisdiagnostik-Sachen gehört und jetzt will ich mal auf die erste Form der Inkontinenz eingehen, die OAB wet, diese nasse, überaktive Blase, also die Dranginkontinenz. Eine Dranginkontinenz entsteht durch eine instabile Blase. Es ist ein zwanghafter Harndrang, die Patientinnen müssen ständig aufs Klo, schon bei kleinen Blasenvoluminen. Sie müssen tags und nachts aufs Klo gehen. Sie haben aber einen unfreiwilligen Harnabgang bei einem funktionierenden Harnröhrenverschluss. Die OAB wet hat also das Leitsymptom Drang. Es gibt noch eine Form, wo kein Harnverlust auftritt, das bezeichnet man dann als OAB dry, fällt aber jetzt in dem Sinn natürlich nicht in die Inkontinenz, sondern nur in die Blasenfunktionsstörungen. Frauen haben im mittleren Lebensalter eine doppelt so häufige Wahrscheinlichkeit, einfach eine Detrusor-Instabilität zu entwickeln, so ab 40, und das hat verschiedene Ursachen. Das kann Entzündungen, können ursächlich sein, das können eben nervale Störungen sein, eine Endometriose, oft aber auch ein gestörtes Miktionsverhalten und auch einfach nur psychisch, weil viele Patientinnen einfach gewohnt sind, bevor man jetzt in den Bus steigt, muss man noch einmal urinieren gehen. Das heißt, die Blase wird immer gleich mal ausgequetscht, wenn gar nichts drinnen ist. Als Basisdiagnostik fragen Sie die Patientinnen einmal immer, ob dieser Verlust mit einem Drang auftritt, ohne Drang oder ob das gemischt ist. Da kann ich schon sehr viel heraushören, ob das eine Belastungs- oder eine Dranginkontinenz ist. Immer einen Harnstatus machen, das ist eh klar. Liegt ein Infekt vor, auch ein Harnwegsinfekt kann diese Symptomatik verursachen, oder eine Mikrohämaturie. Ich habe die Mikrohämaturie deswegen rot gemacht, weil wir sollten bei sowas immer an ein Blasenkarzinom denken und eventuell zystoskopieren. Das Miktionsprotokoll hat der Professor Madersbacher schon angesprochen. Restharnbildung ist immer auch wichtig und das Miktionsprotokoll, wir haben es zuerst nur besprochen, kann ich Ihnen kurz zeigen, wie sowas ausschaut. Es ist relativ simpel zu machen. Das müssen Sie den Patientinnen nicht erklären in der Ordination, das kann die Ordinationsassistentin machen. Kriegen einen Becher mit, zweimal so ein Protokoll und schreiben einfach auf. Jedes Mal, wenn Sie aufs Klo gehen, urinieren Sie in den Becher, lesen das ab, leeren es weg und schreiben einfach die Mengen auf. Gleichzeitig auch die Trinkmengen. Und dann habe ich einen sehr schönen Überblick, wo ich einfach weiß, wann hat die Patientin wie viel Harn. Das zuerst schon angesprochene Nachtharn-Thema, wenn zum Beispiel mehr als zwei Drittel von der Menge der Gesamtharnmenge in der Nacht sind, spreche ich von einer nächtlichen Polyurie. Und da muss ich einfach ausschließen, ob das ein kardiales Problem ist, die Patientin ein Schlafapnoe-Syndrom hat oder ob sie einfach am Abend zu viel trinkt, was ich dann hier sehen würde, auch hier in dem Trinkprotokoll. Die üblichen anderen Untersuchungen, die noch notwendig sind, sind natürlich die physikalische Krankenuntersuchung, Medikamentenanamnese. Sie müssen fragen, ob Operationen im kleinen Becken waren. Gynäkologisch sollten die Patientinnen angeschaut werden in Richtung Blasensenkung, ob sie eben voroperiert sind. Den Östrogenstatus, viele haben einfach das Problem einer trockenen Vaginalschleimhaut. Und neurologische Symptome, gut, einen Querschnitt wird man erkennen, aber einfach milde neurologische Symptome können auch das Problem machen, Bandscheibenvorfälle zum Beispiel. Die gezielte Diagnostik ist dann die Harnflussmessung. Wir haben vorher gehört, dass das bei den Männern nicht unbedingt notwendig ist. Heutzutage oder in den Hintergrund tritt, bei den Frauen ist es aber vor allem meiner Meinung nach im Zusammenhang mit diesem Miktions-EMG immer sinnvoll. Eine Zystoskopie, vor allem bei der Mikrohämaturie, fakultativ muss man nicht bei allen Patientinnen machen, dann die urodynamische Untersuchung oder bei Verdacht auf neurologische Symptomatik eine videourodynamische Untersuchung. Therapeutisch ist die Dranginkontinenz sicherlich dominiert von einer medikamentösen Therapie. Operativ ist da nicht viel zu holen. Anticholinergika sind hier das Hauptthema. Trospiumchlorid, Zolifenazin und wie sie alle heißen, sind hier sehr gut wirksam, haben ein paar bekannte Nebenwirkungen, die angesprochene Mundtrockenheit vorher, Sickersymptomatik, wenn auch die Augen trocken werden, Obstipation, kardiale und ZNS-Nebenwirkungen. Die Medikamente wirken sehr gut, werden aber, wie wir wissen von Studien von den Patienten, sehr oft bald wieder abgesetzt, wegen diesen Nebenwirkungen. Wenn man sie gibt, bitte eine genaue Anamnese machen. Restharn- und Blasenentleerungsstörungen sollte man ausschließen. Wir haben hier sicher nicht das Problem des Mannes von der Obstruktion, aber es kann einfach auch einmal eine neurologische Situation sein, wo die Patientinnen bei einer multiplen Sklerose Restharn bilden. Das Mirabregon, ich erwähne es hier nur ganz kurz, weil wir vorher schon was drüber gehört haben. Das Mirabregon ist eine sehr gute Alternative, vor allem bei den Patientinnen, die die Nebenwirkungen haben. Auch dann, wenn eine Patientin eine Myasthenia gravis hat, ist es eine Alternative, wo man es geben kann. Da sind die Anticholinergika nämlich kontraindiziert und in dem Fall wird es, was ich weiß, auch von der Kasse rückerstattet. Botox. Das Botulinumtoxin wird schon seit Jahren verwendet in der Urologie für die Blase. Und zwar, das führt, wenn man das in die Blasen, in die Drusermuskel hineinspritzt, auch in Studien zu einer sehr guten Reduktion von diesen täglichen Inkontinenzepisoden bei Patienten mit einer OAB wet. Es ist nur so, dass bei einer schweren OAB in Studien sich gezeigt hat, dass eigentlich die 6-Monats-Ergebnisse von Botox fast gleich sind wie mit den Antimuskarinikern. Nur sind die Nebenwirkungen eine ganz andere Sache. Und deswegen ist das Botox gerade bei alten Patienten, man sieht das hier, wie man das in den Detruser spritzt, das wird endoskopisch gemacht, gerade bei alten Patienten, die eventuell die Medikamente nicht vertragen oder wo es auch ein Problem gibt mit der regelmäßigen Einnahme, ist das Botox eine sehr gute Alternative. Die Neuromodulation ist jetzt eine teils invasive, teils nicht invasive Methode. Ich kann jetzt eine anogenitale, eine transkutane oder eine perkutane Neuromodulation machen. Das heißt, ich kann entweder den Nervus tibialis perkutan stimulieren mit Sonden anogenital oder auch transkutan. Die sakrale Neuromodulation ist was, wo ein Schrittmacher eingebaut wird. Da baut man im Prinzip zuerst eine Testelektrode ein und schaut, wie der Patient oder die Patientin anspricht und kann dann, wenn das Ganze funktioniert, wenn das System eingestellt ist, den permanenten Schrittmacher einbauen. Die Langzeitdaten von dieser sakralen Neuromodulation sind recht gut. Die Erfolgsrate ist über 50%. Das Problem ist, dass wir eigentlich kleine Fallzahlen nur in den Studien haben. Das sind Studien mit 100 oder auch nur 60 Patienten. Das heißt, wir haben hier eine schwierige Indikationsstellung oft, und das Problem ist, dass die Patienten oft viel zu spät die Neuromodulation bekommen, wenn sie schon alles durchprobiert haben, und dann ist das Ergebnis oft nicht mehr so gut. Kostenmäßig ist das sicher auch ein Problem, weil der Schrittmacher sehr teuer ist. Wenn ich die Dranginkontinenz jetzt zusammenfasse, noch einmal: die ORB Wet hat ein Drangsymptom, das Leitsymptom ist der Drang. Anticholinergika sind die primäre Schiene, und dann kommt sicher Botox für Compliance-Probleme, diese gerade Neuromodulation und auch das Mirapregon medikamentös. Immer bitte bei einer Mikrohämaturie ausschließen, dass ein Blasenkarzinom dabei ist. Die Belastungsinkontinenz. Die Belastungsinkontinenz ist jetzt ganz anders. Es gibt zwar die Mischform, aber bei der Belastungsinkontinenz, man sieht das hier auf diesem Bild ein bisschen, ist es so, dass es einen fehlenden oder einen zu schwachen Verschluss gibt im Bereich des Blasenhalses. Harnabgang ist hier in kleineren Mengen beim Heben, Lachen, Niesen, Husten aufgrund dieses unzureichenden Harnröhrenverschlusses. Das kann man schon anamnestischer fragen, weil wenn die Patientin angibt, beim Husten gehen ein paar Tropfen in die Unterhose, dann ist das ganz gegensätzlich zu der Dranginkontinenz, wo man die Toilette sieht, der Drang wird immer stärker, und wenn es dann losgeht, dann können die Miktion nicht stoppen, da gehen viel größere Mengen ab. Und bei der klassischen Belastungsinkontinenz sind es anfänglich, wenn sie noch schwach ausgeprägt ist, nur kleine Mengen. Die Ursachen sind einmal altersbedingt durch Gewebsveränderungen, Schwangerschaften, vaginale Geburten, Übergewicht spielt eine sehr große Rolle, natürlich Operationen von gynäkologischer Seite, Hormonveränderungen dann im Alter und auch die Senkung des Beckenbodens. Diese Veränderungen führen zu einem sogenannten Verlust der sogenannten passiven Drucktransmission. Das heißt, und einer nicht ausreichenden aktiven Drucktransmission. Was heißt das? Wir haben die Blase hier, und wenn jetzt sich die Blase füllt, kommt es einmal hier zu einer Kompression der Harnröhre im Bereich der, sozusagen beim Blasenhals. Steigt der Druck im Bauch noch an, das ist jetzt die passive Drucktransmission beim Husten, wird dieser Effekt noch verstärkt. Das heißt, es kommt zu einem Schluss des Ganzen und man hat keinen Verlust. Wenn das jetzt aber wegfällt durch eine Senkung der Blase, die hier runtergeht, dann kommt es einfach beim Hustenstoß zum plötzlichen Harnverlust. Die Frauen wissen das, die sind sich dieses Risikos bewusst, das ist ein gesundheitspolitisches Thema, viel mehr als bei Männern. Man sieht das auch, was die Vorsorge angeht. Männer gehen mit 40-55% einmal zum PSA-Test, das haben sie gehört. Die Frauen gehen aber zu 83% zur Mammographie. Und wenn es die Vorsorgeuntersuchung selber angeht, die Männer sind mit 35% eher schleißig unterwegs, während die Frauen mit 90% zum Gynäkologen regelmäßig hingehen. Therapeutisch ist die Belastungsinkontinenz jetzt einmal sicher von der Schiene her weniger medikamentös zu behandeln, sondern eher operativ. Aber am Anfang steht immer mal ein spezifisches Beckenbodentraining. Dieses Beckenbodentraining sollte nicht unbedingt an Volkshochschulen oder sowas durchgeführt werden, obwohl das auch unter Umständen gut ist, das möchte ich jetzt gar nicht schmälern. Aber primär sollte man die Patienten einmal zu einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin schicken, die sich mit dem Beckenboden auskennt, weil viele Patientinnen gar nicht wissen, was ihr Beckenboden ist. Die überaktive Blase sollte ausgeschlossen werden. Wenn ich eine Operation mache, wo ich eine dominante Drangsymptomatik habe, kann ich die verschlimmern. Und ich muss den Schweregrad evaluieren. Ich muss dieses Miktionsprotokoll machen und ich sollte auch unter Umständen einen 24-Stunden-Einlagentest machen, wo ich schaue, wie viel verliert denn die Patientin tatsächlich. Und dann kann ich mir überlegen, die operative Sanierung zu beginnen. Welche chirurgischen Verfahren stehen da jetzt zur Verfügung? Früher war das die Kolposuspension und die Faszienzügelplastik, die Kolposuspension nach Birch. Das heißt, man hat damals mit paravaginalem Gewebe das mit Matratzennähten fixiert, wird aber praktisch heute nicht mehr als First-Line-Therapie angewendet. Man kann das noch mit Prolapschirurgie zusammen machen, da ist das oft vom Ergebnis sehr gut, und man kann das laparoskopisch operieren. Problem ist dadurch, dass das immer wieder gemacht wird, es können auch immer weniger Leute, weil wir einfach jetzt ganz andere Methoden zur Verfügung haben. Die Faszienzügelplastik selber kann ich noch ganz gut einsetzen, wenn ich nicht will, dass Fremdmaterial eingebracht wird. Ich komme nachher noch zu den Bändern, das ist ein Netzbänder, die man sehr schwer wieder herausbekommt. Früher war es noch so, vor 2013, da hat es geheißen, dass da war es noch Level of Evidence 1 eigentlich, dass die offene Kolposuspension die höchste Effektivität in den Langzeitergebnissen hat. Das hat sich aber ab 2013 dann geändert und da kamen dann die Evaluierungen der TVT-Bänder, also das Tension-Free Vaginal Tape, ja. Das kann man retroprobisch oder transobturatorisch legen, das zeige ich Ihnen nachher noch. Und hier ist schon gestanden, dass die 12-Monats-Ergebnisse gleich gut waren. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem TVT-Band und dem TVTO? Das TVT-Band wird sozusagen retropubisch unter die Harnröhre gelegt und das TVTO wird transobturatorisch eingebracht. Von den Ergebnissen her wissen wir, dass sie gleich sind. Es gibt aber trotzdem Unterschiede. Und zwar sieht man das in dieser schönen Studie hier, dass die Verletzung ist sozusagen höher bei dem TVT-Band, dass ich die Blase perforieren kann, ich habe eine höhere Verletzungsgefahr. Dafür sind die Schmerzen nach einem TVTO-Band, dadurch, dass es transobturatorisch liegt, höher oft postoperativ. Das Ergebnis, wie gesagt, ist gleich gut. Wann mache ich jetzt welches Band? Das ist eben schwierig, oft die Differentialindikation zu stellen und da gibt es ganz verschiedene Parameter, die man beachten muss, wobei mir wichtig ist, dass es nicht unbedingt, ich muss nicht die richtige Indikation finden, sondern ich muss wissen, wann ich es nicht mache. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass wenn ich eine Anamnese, das kann ich einfach über die Anamnese herausfinden, wenn ich eine Mischinkontinenz habe, sollte ich kein retropubisches klassisches TVT legen. Genauso, wenn ich eine Neoblase habe zum Beispiel, aber auch wenn die Patientin schon ein Band eingebaut hat, sollte ich nicht noch ein zweites dazulegen, das ich retropubisch lege. Ganz anders, wenn ich eine hypotone oder hypomobile Urethra habe, das muss ich mit einer klinischen Untersuchung evaluieren. Und hier sollte ich kein TVTO, sondern ein klassisches TVT nehmen. Die Mini-Slings sind in aller Munde, das ist einfach eine Art des TVT-Bandes, nur dass das ganz anders gelegt wird. Mini-Slings brauchen nur eine kleine einzelne Inzision oft, es ist aber nicht einfach, diese Bändchen einzulegen. Es ist auch ein Band, das unter der Urethra liegt. Die Verankerung liegt aber in der Faszie vom Musculus obturatorius. Das ist nicht spannungsfrei eingelegt, so wie das TVT-Band. Man braucht eine längere Lernkurve für diese Operation und es gibt, was die Bänder angeht, nur Kurzzeitdaten. Der Vorteil von denen ist aber sicher, ich kann die oft in einer lokalen Anästhesie legen und das ist gerade für vielleicht betagte Leute immer eine Option, wenn man einfach nur ein kleines Band legen will mit einer schnellen Operation. Adjustierbare Systeme gibt es auch bei der Frau. Es gibt die ACT-Ballons. Es gibt das Remix-Band, das sind Sachen, die man verwenden kann. Es ist einfach das Remix zum Beispiel bei einer hypotonen Urethra geeignet, die ACT-Ballons bei einer Rezidivinkontinenz und es sind beides, vor allem die ACT-Ballons ist ein eher kleiner Eingriff. Es ist nur bei diesen, nämlich vor allem bei dem Band, die Gefahr, dass eine Erosion entsteht an der Urethra, weil ich einen permanenten Druck auf die Harnröhre aufbaue. Als weitere Lösung, und das sind wir jetzt schon sehr invasiv, gibt es auch bei Frauen einen künstlichen Schließmuskel, den man einbauen kann. Der hat an und für sich sehr gute Ergebnisse, wie bei den Männern. Man hat hier bis zu 80-90% wirklich Kontinenz und dann ungefähr noch so 8% von einer, sage ich mal, sozialen Inkontinenz, wo die Frauen eine Sicherheitseinlage brauchen. Wie schaut sowas aus? Ein künstlicher Schließmuskel hat einmal eine Manschette um den Blasenhals, das ist ein bisschen anders als beim Mann, wo der weiter vorne in der Harnröhre liegt. Dann hat er einen Druckballon und eine Pumpe, die in der großen Schamlippe liegt. Das heißt, hier ist die Blasenhalsmanschette, der Ballon und das hier unten ist die Pumpe. Wenn die Patientin urinieren will, drückt sie die Pumpe ein- bis zweimal, dann öffnet sich die Manschette und dann kann sie Wasser lassen. Das ist eine sehr anspruchsvolle Operation und sicher noch schwieriger als beim Mann. Es ist aber eine sehr gute Salvage-Lösung, sage ich mal, wenn die Patienten wirklich inkontinent sind nach Voroperationen, wo ich eigentlich sonst nichts mehr erreichen kann. Wir haben Patientinnen operiert in Korneuburg und sie haben gute Miktionsvolumina mit bis zu 300, 400, wenig Restharn und tragen teilweise nur eine Sicherheitseinlage. Wenn man die Belastungsinkontinenz zusammenfasst, der Goldstandard heutzutage sind sicher diese suburethralen spannungsfreien Bänder, also das TVT und das TVTO. Die haben aber beide nicht dieselbe Indikation. Man muss hier sehr genau sozusagen schauen auf die Indikation oder vor allem, wann ich es nicht mache. Aber von den Ergebnissen sind sie gleichwertig, wenn die Indikation richtig gestellt ist. Die Minislings sind sicher eine gute Alternative, aber die Langzeitdaten fehlen. Hier gibt es sehr wenig Komplikationen. Die adjustierbaren Systeme, die ich kurz angesprochen habe, sind wahrscheinlich Second Line ganz gut einsetzbar. Und der Birch, die Kolposuspension ist eine Sache, die ich immer mit der Prolapschirurgie in Verbindung mit den Gynäkologen besprechen würde. Faszienzügelplastik kann ich nach TVT-Versagern machen, vor allem dann, wenn ich irgendwie die Angst habe, dass die sonst noch mehr OAB-Symptomatik bekommen. Bulking Agents, das sind so, wo man die Harnröhre unterspritzt ein bisschen, das ist, eigentlich macht man das nicht mehr, aber das kann ich immer noch machen, wenn alle anderen Methoden nicht in Frage kommen, kann ich das versuchen. Der hydraulische künstliche Schließmuskel, dieser hydraulische Sphinkter ist sicher nur Second- oder Third-Line-Therapie, aber man kann ihn sich überlegen und die ganzen komplexen Sachen muss man dann wirklich auf einer Urologie, wo man viel Expertise hat, besprechen. Vielen Dank.